Politur.
Das Politikmagazin auf Hochschulradio.
Campusdebatte, damit ihr wisst, was ihr wählt.
Nachhaltigkeit auf dem Campus.
Pappbecher sind schlecht für die Umwelt. Das ergeben viele Forschungsberichte. Aber was wäre hier die Alternative? Pappbecher sind wohl das Paradebeispiel, wenn es um die Diskussion um einen nachhaltigen Campus geht. Aber das Thema kann noch viel weiter gefasst werden. Im ASTA ist in diesen Fällen das Referat für Nachhaltigkeit und Mobilität eine Anlaufstelle. Sie bieten nicht nur Beratung an, sondern organisieren auch Veranstaltungen wie den Kleidertauschmarkt. Außerdem organisieren sie regelmäßig einen Brunch im SP-Saal, bei dem nur veganes, nachhaltiges Bio-Essen angeboten wird. Somit kann das SPE hier durch die Unterstützung der Veranstaltungen und Beibehaltung des Referates aktiv werden.
Genau. Und wir kommen zum Thema Nachhaltigkeit auf dem Campus. Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr weites Thema, wo es nicht nur um irgendwelche ökologisch angebauten Dinge geht, die man im eigenen Garten pflanzt, sondern das ist sehr viel weiter. Und ich denke, dass mit Campus Grün und Sven Langwasser da anzufangen eine sinnvolle Idee ist, denn ich habe zumindest bei dem Facebook-Post eures Spitzenkandidaten Gary Strauß gesehen, dass ihr euch für ein Green Office einsetzen wollt. Erklär das doch bitte einmal.
Genau, das Green Office, danke, dass du mir die Zeit gibst, das ein bisschen auszuführen, weil das ist, sagt bestimmt wenigen Leuten etwas. Das soll eine Art Gremium von Personen sein, die in die Prozesse der Entwicklung der Universität und der Strukturen eingebunden ist, um dann als Schnittstelle und als Kommunikationsschnittstelle zu dienen und bei diesen Prozessen darauf zu achten, dass bei dem, was umgesetzt wird, auf Nachhaltigkeit, auf Regionalität geachtet wird, eventuell langlebige Produkte verwendet werden, dass im Prinzip alles, was geschieht, möglichst nachhaltig gestaltet wird.
Und was konkret wollt ihr dann auf dem Campus ändern? Also so, macht das mal greifbar. Was genau soll sich ändern?
Okay, wir sehen zum Beispiel hier auf dem Campus, dass vereinzelt Mülltrennung da ist. Leider ist es oft so, dass dann das, was Studenten und Studierende mit guter Absicht trennen, hinterher dann doch wieder in irgendeiner großen Tonne zusammengekippt wird. Und das darf nicht sein, unserer Meinung nach. Auch das Plastikbesteck in den Cafeterien und Mensen ist etwas, was nicht sein muss und zusätzlichen überflüssigen Müll produziert. Natürlich sind die Mensen ein großer Angriffspunkt dafür, nachhaltig und regional, saisonal Produkte anzubieten. Und das wollen wir natürlich auch explizit fördern.
Die LHG darf auch mal wieder was sagen. Christian Bruns, habt ihr euch Gedanken darum gemacht, um das Problem, also das Problem der vielen Pappbecher auf dem Campus kommt ja immer mal wieder auf, das Plastikbesteck, das es auch immer noch gibt, gehört da mit dazu. Habt ihr eine Strategie, wie ihr solchen Müll auf dem Campus vermeiden wollt oder steht das nicht auf eurer Agenda?
Also tatsächlich sehen wir das Problem mit den Pappbechern auch und wir halten das auch für ein Problem, dass viele Menschen damit einfach arglos umgehen und diese Becher einfach nehmen. Wir denken, man muss da Anreize schaffen und den Menschen eine Motivation bieten, eben auf diese Becher zu verzichten. Und das ist bei uns auf dem Campus in Teilen schon der Fall. Für diese Becher wird ein gewisser Preis verlangt. Wir sind der Meinung, dass man da auch eventuell mit Pfandsystemen gut arbeiten kann. Was für uns allerdings ein Problem ist, ist, wenn man diese Pappbecher ganz abschaffen würde. Dann hätten wir zum einen das Problem, dass die Leute keine eigene Entscheidung mehr treffen können, ob sie diese Becher verwenden wollen oder nicht. Wir haben ein Problem mit Menschen, die von außerhalb an den Campus kommen und gar nicht darüber informiert sind, gar nicht die Möglichkeit haben, sich selber einen Mehrwegbecher oder Ähnliches mitzunehmen. Die könnten dann eben hier keinen Kaffee mehr trinken. Deswegen ist eine vollständige Abschaffung für uns nicht denkbar. Wir sind aber auch der Meinung, dass man eben Anreize schaffen muss und dass es wichtig ist, dass wir uns auf dem Campus insgesamt nachhaltiger verhalten. Und ich finde diese Idee mit dem Green Office im Übrigen sehr gut.
Jennifer Voss von der Regenbogenliste. Zwei Fragen. Erstens, Green Office auch eure Unterstützung? Und zweitens, Pappbecher ganz abschaffen, ist das wirklich eine miese Idee?
Zunächst zum Green Office. Ich finde es tatsächlich eine sehr gute Idee. Man muss natürlich das noch ein bisschen
ausarbeiten, wie genau, wo das angebunden ist, welche Ziele es konkret führen soll. Ich finde, an dieser Stelle ist besonders wichtig, dass ein großer Anteil an Studierenden in diesem Green Office direkt eingebunden sind und dass es eben nicht nachher eine Entscheidung vom Studierendenwerk ist oder von sonstigen Gremien an der Universität. Ich finde es eine sehr gute Idee. Wir haben ja in der letzten Amtszeit an verschiedenen Stellen schon probiert, unsere eigenen Ideen ganz konkret zu bündeln und eben ans Studierendenwerk weiterzugeben. Also ob das jetzt durch einen AK Mensa war oder durch ähnliche Projekte, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Zu der Frage mit den Kaffeebechern. Wir haben in der letzten Amtszeit schon Gespräche geführt mit dem Studierendenwerk, was das angeht. Also sowohl, wenn es um eine Preiserhöhung von diesen Einwegbechern wurde besprochen, als auch die komplette Abschaffung. Und da ist es eben einfach die Problematik, dass sich das Studierendenwerk da bisher noch nicht für entscheiden konnte.
Fabian Schröer vom RCS, kommen wir mal ein bisschen weg vom Essen, über das sprechen wir ja nachher noch. Wären nicht Online-Wahlen eine grandiose Idee, um etwas für die Umwelt zu tun?
Online-Wahlen sind sicherlich eine Möglichkeit, um Papier zu sparen. Es ist halt nur die Frage, ob sie zum einen sicher sind und zum anderen, ob sie auch tatsächlich die Wahlbeteiligung erhöhen. Also wir haben erstmal gedacht, in Hagen hat man sie eingeführt und dort ist die Wahlbeteiligung von 10% auf 5% gesunken. Wir dachten, okay, ein sehr, sehr schlechtes Beispiel. Haben jetzt aber tatsächlich vor kurzer Zeit gesehen, ich glaube, es war in Jena, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die haben fast die über 20% auf jeden Fall geknackt. Also so eine hohe Wahlbeteiligung wie vorher noch nie mit Online-Wahlen. Also wäre eine Möglichkeit, wir brauchen aber sichere Systeme dafür, ganz klar.
LHG Christian Bruns, bitte sehr.
Ja, zum Thema der Online-Wahl. Die Online-Wahl als Option ist sicherlich eine Möglichkeit, um die Wahlbeteiligung durchaus auch nach oben zu bekommen. Aber die Online-Wahl als ausschließliche Methode hat ein ganz, ganz großes Problem. Denn zum einen ist bei einer Online-Wahl dieser Demokratiebewegung auf dem Campus nicht mehr dieselbe. Man geht nicht mehr auf dem Campus wählen, man zelebriert diesen demokratischen Prozess nicht mehr in demselben Rahmen und man steht nicht mehr für diese Demokratie ein. Und zum anderen kann man die Wahlen überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Was dieser Computer tut, das ist für den Einzelnen eigentlich schwer nachvollziehbar. Der Wahlprozess in so einem Computer ist nicht greifbar und ist ja gerade das Wesen einer Wahl, dass jeder Student hingehen kann, jeder könnte sich ansehen, wie die Wahl ausgezählt wird und wie das alles funktioniert. Das Wichtige daran, dass man auch demokratischen Organen vertraut, ist, dass diese transparent sind, dass man einsehen kann, was da passiert. Und das ist mit so einer Online-Wahl gerade nicht zu gewährleisten. Und das ist auch der Grund, warum das auf Bundesebene undenkbar ist.
Fabian Korner, linke SDS, könnt ihr das nachvollziehen oder sagt ihr, die Umwelt ist wichtiger als dieser repräsentative Faktor, den eine Wahl mit einem Zettelchen auf dem Campus hat?
Selbstverständlich sind Fragen der Umwelt und der Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Dennoch ist das Herzstück unserer Gesellschaft, sind die demokratischen Prozesse, ist die Demokratie. Und solange wir kein Verfahren haben, bei dem wirklich sichergestellt werden kann, dass der Prozess transparent abläuft, dass er sicher abläuft, werden wir nicht dafür stimmen, dass ein entsprechendes Verfahren eingeführt wird. Der Chaos Computer Club und das Bundesverfassungsgericht sind sich da übrigens einer Meinung, dass solche Wahlen bei dem aktuellen Stand der Technologie nicht durchgeführt werden können, und zwar rein prinzipiell nicht.
Joshua Petzold, für die Jusos, du gucktest zwischendurch ein wenig kritisch. Hast du eine andere Meinung dazu oder stimmst du mit dem SDS überein?
Ich stimme da mit dem SDS sehr überein, muss ich sagen. Ich glaube, das spreche ich für meine Liste, sind der Meinung, dass wenn man Preis gegen Nutzen dieser digitalen Wahl aufrechnet, dass wir kein Ergebnis erreichen, das uns irgendwie zufriedenstellen könnte. Es wäre so viel digitaler Aufwand nötig, es ist so kritisch von allen Seiten zu beurteilen, auch besonders was Wahlfälschungen angeht, besonders was Wahlbeteiligung angeht, wie Fabian gerade schon erwähnt hat, dass wir nicht wirklich der Meinung sind, dass der Umweltnutzen, der daraus zu gewinnen ist, so gigantisch ist, dass sich das wirklich lohnt, das umzustellen. Es wäre teuer, es wäre umständlich, es wäre nicht einfach zu erreichen. Da sind wir als Liste gerade nicht gerade für, leider.
Fabian Schröer vom RCDS.
Also wenn es generell um Wahlen geht, wie man vielleicht die Wahlbeteiligung steigern kann, das war ja so ein bisschen die Idee vielleicht mit der Online-Wahl, ist zumindest ein Verfahren, dass man den Leuten, wie bei der Bundestagswahl, einfach einen Brief nach Hause schickt, dass die Leute sehen, es wird gewählt, sie bekommen eine Wahlbenachrichtigung. Also das ist zum Beispiel an anderen Universitäten auch eine Möglichkeit schon gewesen und das hat auch Wahlbeteiligung gesteigert. Natürlich ist es dann wieder mehr Papier, muss man dann auch wieder abwiegeln, aber E-Mails, auch wenn sie die Rektorin schreibt, werden halt leider beim Wahlaufruf auch nicht so gesehen und eine Wahlbeteiligung, also Wahlbenachrichtigung würde es vielleicht dann schaffen können.
Sagt Fabian Schröer vom RCDS. Wir sprechen die ganze Zeit ja sehr viel über die Umwelt und ein wichtiger Umweltfaktor ist natürlich auch immer die Bewegung, die Mobilität. Das ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall immer mitdenken muss, wenn es um die Umwelt geht. Und Christian Bruns, schon wieder zu dir, denn du hast es eben in deinem Ankündigungstext gesagt, dass Mobilität ein wichtiges Thema für euch ist. Was plant ihr denn für das nächste Jahr? Was wollt ihr umsetzen?
Ja, was das Thema Mobilität angeht, hat man ja grundsätzlich zwei Bereiche, den Weg zur Uni und die Mobilität an der Uni selber. Und gerade im letzten Jahr haben wir, wie ich im Eingangsstatement schon gesagt habe, einen Mobilitätstracker entwickelt, mit dem die Studierenden selber anzeigen können, wo sie Probleme bei der Anreise zur Uni haben. Und wir haben uns dort mit den Verkehrsbetrieben zusammengesetzt und bereits im letzten Jahr versucht, dort Lösungen zu erarbeiten, dass die öffentliche Anbindung an den Campus verbessert wird, dass das problemloser läuft und dass eben auch möglichst viele Studierende bereit sind, umweltschonenderweise dort mit Bus und Bahn anzureisen. Und auf dem Campus selber, gerade was diejenigen Studierenden angeht, die sehr weite Wege haben, ich denke da gerade an die Mediziner, die ja teilweise vom einen Ende zum anderen kommen müssen, ist sicherlich eine Möglichkeit, dort Fahrräder anzumieten, mit dem von A nach B zu fahren, eine sehr gute Lösung, um da die Mobilität auf dem Campus selber nochmal zu verbessern. Das sind so die zwei wesentlichen Ansatzpunkte für uns.
Aber Fahrradfahren ist ja auf dem Campus verboten.
Da muss man dann dran arbeiten. Sicherlich gibt's da Lösungsmöglichkeiten, dass man auch die Fahrradwege um den Campus herum nutzt, um dann eben beispielsweise die beiden Campusgelände zu verbinden. Man kann ja auch um den Campus herum vom normalen Campus zum medizinischen Teil zur Uniklinik fahren. Das ist ja kein Problem.
Also vielleicht auf Umwegen, aber mit Fahrrädern. Und der RCDS Fabian Schröer möchte auch noch was zum Thema Mobilität loswerden.
Ja, also mich würde tatsächlich von der LAG nochmal so eine Einschätzung erfreuen, wie denn der Referent eigentlich gearbeitet hat, der diesen Mobilitätsmelder angeblich alleine entwickelt hat. Also der Großteil der Arbeit lag nämlich tatsächlich nicht bei ihm, sondern bei anderen Mitgliedern auch im Vorstand. Und dementsprechend finde ich das sehr, sehr anmaßend, dass man sagt, dass das von euch entwickelt worden ist. Ich habe dich persönlich halt auch noch nie im AStA gesehen, ich habe dich noch nie im Parlament gesehen, deswegen würde ich einmal wissen, wie du so zu dieser Einschätzung kommst und auch so ein bisschen, wie euer Referent dort gearbeitet hat.
Also erstmal vielen Dank, dass du darauf nochmal hinweist. Natürlich muss man das immer als Gesamtergebnis der Koalition betrachten, so wie eben dein Statement zu dem vorherigen Thema, zu dem Gleichberechtigungsthema am Ende, wo wir auch an der Koalition beteiligt sind. Und sicherlich hat der Alexander Steffen das nicht alleine entwickelt, aber letztlich trägt die Verantwortung für einen gewissen Bereich natürlich immer der Ressortleiter. Und in dem Fall war das für die Mobilität der Alexander Steffen. Und die Einrichtung dieses Ressorts überhaupt ist ja auch auf Initiative der LHG erfolgt. Deswegen habe ich da keinen genauen Einblick, wie du offensichtlich erkannt hast. Ich war im letzten Jahr noch nicht hier. Ich kann also nur wiedergeben und ich gehe davon aus, dass ein Einzelner ein solches Projekt nicht angehen kann, dass das immer eine Gesamtleistung ist. Aber letztlich ist das ja auf unsere Initiative hin passiert und dementsprechend finde ich das auch vertretbar, das in dem Maße herauszustellen. Auch wenn natürlich Erfolge immer ein gemeinsames Ergebnis einer Koalition sind.
Die Frage scheint damit beantwortet zu sein. Dann ist jetzt Fabian Korner von Die Linke SDS an der Reihe.
Wenn man über Mobilität spricht, und das wurde ja gerade auch schon mal ein bisschen kurz angerissen, dann ist es vor allen Dingen der Weg zur Uni. Und als der Referent für Mobilität damals bestätigt wurde im Studierendenparlament, waren wir auch sehr kritisch und haben gefragt, worum möchte sich der Referent kümmern. Der Referent hat irgendwie gesagt, dass er sich gerne um alles kümmern möchte, was grundsätzlich sehr lobenswert ist. Aber letztendlich muss man ja schauen, was praktisch für die Studierenden rauskommt. Und wenn ich an die Studierenden und an den Weg zum Campus denke, dann denke ich vor allen Dingen an die ständig sich verspätende U79, daran, dass vor allen Dingen zum Abend hin die U79 nicht mehr fährt und auch die Anbindungen zum Campus, vor allen Dingen auch gerade die Leute, die hier im Wohnheim wohnen, sehr schlecht ist und möchte dann doch noch einmal den Vorstand und auch die anwesenden Koalitionsmitglieder fragen, wie denn 200 Euro im Monat waren es, meine ich, für einen Referenten aufgewendet werden kann und dann in dem Bereich sich einfach nichts verbessert.
Die einzelnen Vertreterinnen und Vertreter der Listen dürfen da jetzt nochmal drauf antworten. Bitte einmal Hände heben, wer da gerne drauf erwidern möchte. Jennifer Voss von der Regenbogenliste.
Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist die Arbeit, die ich nun gerade als Vorstandsmitglied, nicht mehr als Mitglied der Regenbogenliste allein, erwartet hatte von dem jeweiligen Referenten, nicht so umgesetzt worden, wie wir uns das gedacht haben. Es ist in solchen Fällen, gerade bei einem Ehrenamt, schwierig, das zu prüfen. Ich habe, um ehrlich zu sein, überhaupt kein Interesse daran, dass wir auf einmal eine regelmäßige Arbeitsprüfung im AStA vornehmen von den Ehrenamtlichen, die dort arbeiten. Das haben die Leute mit ihrem Engagement nicht verdient und das finde ich auch unangemessen. Wir haben festgestellt, dass es einige Probleme schon im Vorhinein gab, schon bevor wir mit unserer eigentlichen Arbeit anfangen konnten, um die Mobilität zu verbessern. Es finden regelmäßig Netzwerktreffen statt mit der Rheinbahn und dem Kanzler der Universität. An denen wurde vor unserer Amtszeit teilweise gar nicht teilgenommen. Da ist es dann ein bisschen schwierig, die eigenen Interessen zu vertreten, mal an diejenigen Listen, die damals im Vorstand saßen. Für uns ist es eindeutig, da muss mehr Kommunikation stattfinden. Und das haben wir auch in unserer letzten Amtszeit erreicht und auch transparent machen können, wo die Probleme bei der Rheinbahn liegen und wie wir das lösen wollen.
Wir könnten jetzt noch sehr viel länger darüber sprechen. Gut, Fabian Schröer darf als allerletzter wieder sagen, was er zu dem Thema noch zu sagen hat für den RCDS.
Also ich wollte eigentlich nur noch mal zustimmen, dass der AKÖPNV das korrekte Mittel wäre, um die Probleme anzusprechen. Dort war zum Beispiel auch der Alexander Steffen dabei. Ich war dabei und dort ist dann angesprochen worden, was es für Probleme gibt. Es ist auch dann Feedback gegeben worden, warum diese Probleme existieren. Und ja, die U79 zum Beispiel ist entschieden worden, dass man sie halt früher teilweise wenden lässt, weil sie sonst eben immer zu spät bleibt. Deswegen kann sie teilweise nicht bis zur Uni durchfahren. Das ist sehr, sehr schade. Es ist aber ein Gemeinschaftsprojekt aus Duisburg und Düsseldorf. Und da gibt es ganz, ganz viele Interessen auch von Unternehmen, die da dran liegen. Und deswegen kann man halt nicht nur einfach sagen, die Uni braucht das. Klar, müssen wir das als Uni sagen, aber es ist halt nicht die einzige Interessensgruppe, die an dieser Arbeit, dieser U79, profitieren kann.
Das Problem erkannt haben anscheinend alle Listen, so ganz konkret wurden sie noch nicht, aber das kann ja noch werden. Und damit kommen wir zum nächsten Thema.